Menschen sind ein hoher Kostenfaktor. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Zu einer besseren Welt gehört, dass jedes Lebewesen in seinem Eigensein geachtet wird und die Frage von Nutzen oder Kosten oder Ähnlichem gar nicht erst aufkommt. Nun leben wir allerdings nicht in einer besseren, nicht einmal in einer guten, sondern in einer schlechteren Welt. Was allerdings nicht stimmt, denn eigentlich ist die Erde als Planet mit seinen Landschaften, Meeren und Lebewesen perfekt. Im Zusammenspiel der Kräfte und der Ausgewogenheit. Das heißt, sie war es. Denn dann tauchte eine Spezies auf, die meinte, sie müsse ihre kleinen, dilettantischen Kräfte denen der Natur gegenüberstellen und in die bisherige Ausgewogenheit eingreifen. Natürlich nicht von Anfang an, da gab es einfach viel zu wenige von ihnen, als dass sie in irgendeiner Weise eine Rolle spielen würden. Doch es ging weiter. Der erste große Schritt, dieses Unternehmen anzugehen oder in diese Richtung zu arbeiten, war die Sesshaftwerdung vor rund 10.000 Jahren, die sogenannte Neolithische Revolution. Es war eine Umwälzung in der Gesellschaftsstruktur oder die Möglichkeit, solche zu erzeugen. Denn zum ersten Mal war es möglich, Vorräte anzulegen und zu verteidigen. Außerdem begann der Mensch, innerhalb der eigenen Spezies zu unterscheiden, in Herrschende und Beherrschte, Frauen und Männer, Aus- und Inländer. Wir schreiten rasch voran, ich weiß. Die Religion tat ihr Übriges, diese Ordnung mit seltsamen Doktrinen zu untermauern. So seltsam diese waren, noch seltsamer war, dass die Menschen sich tatsächlich daran hielten. Vielleicht ist es schwierig, sich in die Köpfe der damaligen Menschen hineinzuversetzen, und deshalb ist es unangebracht, sie auszulachen, denn letztlich gibt es auch heutzutage fragwürdige Glaubenssätze, denen sich viele unterwerfen, ohne darüber nachzudenken. Aber zurück zur Entwicklung. Bis zur sogenannten industriellen Revolution wurden zwar die Menschen mehr, sie besiedelten immer größere Gebiete, doch erst als der Mensch begann, Bodenschätze abzubauen, industriell zu fertigen, Dampfmaschinen zu befeuern, Dampfeisenbahnen zu bauen, späterhin Automobile und zuletzt all die Dinge, die mit Strom funktionieren, wurde eine riesige, erdumspannende Maschinerie angeworfen, die zwar einem Teil der Menschheit, allerdings nicht einem sonderlich großen, mehr Wohlstand und Sicherheit bescherte, aber dafür die ungezügelte Gier immer größer werden ließ. Die Wirtschaft war es plötzlich, die unser Leben beherrschte und nach wie vor beherrscht. Wirtschaftswachstum ist das oberste Ziel und alles, was dem Wirtschaftsprozess zugeordnet wird, gilt als Ressource. Es ist schwer zu überhören, dass dieser Begriff aus dem Französischen kommt. Er bedeutet so viel wie Mittel oder Quelle. Sinngemäß wird er dafür benutzt, um ein Mittel zu beschreiben, das eingesetzt wird, um ein Ziel zu erreichen. Konkreter auf den Erzeugungsprozess bezogen, versteht man darunter Einsatzmittel oder Güter, die beim Produktionsvorgang im Unternehmen zur Herstellung neuer Güter verbraucht werden. Insofern ist er gleichbedeutend mit Produktionsfaktoren, wie zum Beispiel Rohstoffe. Das wäre nicht der Rede wert, außer, dass man darüber diskutieren kann, ob man mit natürlichen Ressourcen nicht anders umgehen sollte und wo die Grenzen des Verbrauchs sind, etc. Eine überaus wichtige Diskussion übrigens. Das sammelt sich unter dem Begriff Nachhaltigkeit. Nachwachsende Ressourcen bzw. solche, die nicht verbraucht werden können, sind immer mehr gefragt. Oder sollten ausschließlich verwendet werden. Allerdings gibt es nicht nur dingliche Ressourcen, sondern auch lebendige. Oder besser gesagt, Lebewesen werden als Ressourcen betrachtet. Zumindest bei den Menschen, die meinen, dass die Wirtschaft alles ist und jede ihr zu dienen hat. Grob kann man diese Menschen, von denen es sowohl PraktikerInnen als auch TheoretikerInnen gibt, dem neoliberalen Flügel zuordnen. Liberal, also die Freiheit, dass der Markt alles regelt, aber ich möchte nicht allzu viel theoretisieren, hören wir uns einfach einen Vertreter dieser reinen Lehre an. Zufrieden ließ sich Professor Dr. Dr. Hieronymus Himmelstürm auf seinem Fauteuil nieder. Sechs Studenten hatte er auserwählt, diesen illustren Kreis von tatsächlich stringenten Denkern der neoliberalen Schule der Wirtschaftswissenschaften zu bilden. Es gab natürlich mehr, auch solche, die ihm in Rang und Würden gleichstanden, die seine Meinungen teilten. Aber aufgrund der veränderten Werte, die selbst vor den geheiligten Hallen der Ökonomie nicht Halt gemacht hatten, konnte man nicht mehr so offen und offensiv sprechen wie früher. Geschweige denn publizieren. Man merkte die allgegenwärtige Zensur. Eigentlich hat bereits alles mit einem gewissen Karl Marx begonnen. Natürlich gab es davor auch schon Sozialisten, die das Gemeinwohl und die Solidarität und solchen Schnickschnack verbreiteten, aber diese utopischen Sozialisten waren allesamt Spinner und feldfremde Idioten. Sie konnten keinen Schaden anrichten. Erst der wissenschaftlich fundierte Sozialismus, vor allem in der Form des Kommunismus, wie es ihn seit Marx gibt, stellte und stellt eine große Herausforderung dar. Man spricht plötzlich von den Menschen als Menschen, die ihr Glück wollen und nicht mehr Untertanen sein und so weiter. Dabei ist doch der Kapitalismus das größte Freiheitsgeschenk überhaupt, wenn man ihn denn versteht. Jeder hat darin Chancen und Möglichkeiten, die er einfach nutzen muss. Wenn er es nicht tut, dann ist er selber schuld. Natürlich spielt hier auch der Konservativismus bzw. die Reaktion herein, die mit ihrem Beharren auf die Kleinfamilie gute Dienste leistet. Denn solange sich die Menschen abstrudeln, um ihr eigenes kleines Leben und das ihrer Lieben nach außen zu verteidigen, erkennen sie nicht, dass sie einfach nur wie Nutztiere gehalten werden. Humane Ressourcen, um genau zu sein. Diese sechs Studenten, die nun mit ihm im Zimmer sitzen und gespannt der Dinge harren, die da kommen mögen, hat er ausgewählt, weil sie sich als würdig erwiesen haben. Ralf Rabe zum Beispiel, der versonnen Notizen anfertigt, hatte er dabei beobachtet, wie er an einer Demonstration für bessere Arbeitsbedingungen vorbeihuschte, die Mütze noch tiefer ins Gesicht ziehend, um die Peinlichkeit nicht genauer sehen zu müssen. Oder Lorenz Leicht, der sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er seine Schwester, die schwerst körperlich behindert war, in die Ewigkeit verholfen hatte. Denn was soll man mit einem Menschen, der der Gesellschaft keinen Mehrwert bringt, nicht einmal sich selbst, sondern nur eine Menge Ressourcen verbraucht. Oder Eberhard Hahnentritt, der sich nicht scheut, seinen Vater anzuleiten, die Tiere auf seinem Hof so zu halten, dass sie gerade so überleben, schnellstens aufgemästet werden, um dann so gewinnbringend wie möglich verkauft zu werden. Jetzt ist er gerade dabei, einen Bioreaktor zu installieren, weil das weitaus billiger ist, Fake-Fleisch herzustellen, als echte Tiere zu mästen. Das hat zwei Vorteile. Er kann sich sogar bei VeganerInnen oder andere Menschen beliebt machen, die so sentimental sind, dass ihnen das Schicksal der Tiere am Herzen liegt. Das war ihm bisher herzlich egal. Doch wenn sich daraus Profit schlagen lässt, dann ist es in Ordnung. Wesentlich ist der Profit. Das macht diesen Studenten so hochgradig interessant. Oder Valerius Wendehals, der sich in Afrika eingekauft hat, weil es weder Arbeitsrechte noch Umweltschutzrechte gibt, die ihn bremsen bei der Produktion. Billigste Produktion und keine behördlichen Nebengeräusche. Besser geht es nicht. Und da wäre noch Xaver Zollstock, gemeinsam mit Valerius Vieldenk, die aus einer Arbeiterfamilie stammen, aber gänzlich mit dieser Herkunft gebrochen haben. Weil die Familien einhellig meinten, wenn die Herren doch so viel an der Börse verdient hätten, dann könnten sie sie doch unterstützen. Das aber sahen die beiden nicht ein, denn warum sollten sie? Bloß, weil sie in dieser Familie auf die Welt gekommen waren? Wohlwollend ließ der Professor seinen Blick nochmals über seine Anhänger schweifen, bevor er zu reden anhob. Wie Sie wissen, haben wir uns heute hier versammelt, um die Keimzelle einer neuen wirtschaftlichen Bewegung zu werden, die sich dem ganzen sogenannten Gutmenschentum mit ihrem Gleichheitswahn, dem Menschenrechtsgeplänkel und der Naturschützeritis entgegenstellt. Doch wir müssen es klug angehen und den Menschen klarmachen, was ihr Gewinn daraus ist, respektive, dass es einen Gewinn für sie bedeutet. Dafür gibt es zum Glück schon genügend Vorarbeiten, die uns in die Hände spielen. So glauben die meisten Menschen, die eigentlich nur untergeordnete Tätigkeiten verrichten, dass es den Trickle-Down-Effekt wirklich gibt. Es amüsiert mich immer wieder aufs Neue, wie sie es tatsächlich annehmen, dass die Reichsten nur genügend Wohlstand haben müssen, damit sie durch Konsum und andere Investitionen den unteren Schichten der Bevölkerung zugutekommt. Wieso sollten sie es so etwas tun? Aber was soll's? Früher haben die Leute auch an Gott geglaubt, der ihnen Gutes tut. Warum also nicht die Reichen? Man darf aber den Bogen nicht überspannen. Ab und zu, da und dort, medienwirksam ein bisschen was auszugeben, kann da durchaus nützlich sein. Der heilige Martin hat es uns vorgemacht. Einmal einen halben Mantel an einen Bettler gegeben und schon ist man für alle Zeit heilig. Wenn man einen Kindergarten baut oder einen Sportplatz oder eine Schule, dann sind die Ausgaben eigentlich marginal. Aber die Menschen, die man ausbeutet, werden einen bis aufs Blut verteidigen als guten Menschen. Zu diesem Glaubenssatz tritt aber ein zweiter hinzu, der, dass jeder alles erreichen kann, wenn er sich nur genügend anstrengt. Selbst die letzte Putzfrau oder der Security unten am Tor glaubt das. Gut so, denn wenn es nicht funktioniert, tja, selber schuld, die Möglichkeiten wären ja da gewesen. Wir wissen, was dem im Wege steht, aber wir werden uns hüten, davon zu reden. Unsere wichtigste nächste Aufgabe besteht nun darin, den Menschen die Idee einzupfropfen, dass man auch Menschen nach Nutzen zu bewerten hat, nach dem also, was er einbringt. Sieht man sich so ein Menschenleben an in der heutigen Zeit, so ist es klar, es muss von Seiten des Staates, eigentlich eine Unzumutbarkeit, aber bitte, diese kommunistischen Zustände werden wir noch eine Zeit lang ertragen müssen, etliches investiert werden, um den Menschen einmal zu einem Faktor zu machen, der tatsächlich Nutzen bringt. Angefangen von der Gesundheitsversorgung, der Schwangeren, der Geburtshilfe in der Klinik, alles auf Krankenkasse kosten, die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, dann der Kindergarten, die Schule und all die Infrastruktur, die nötig ist, um aus so einem Kind einen halbwegs brauchbaren Menschen zu machen. Man muss allerdings auch da differenzieren, denn die Schule speziell kostet nicht nur, sondern bereitet die Menschen auch in unserem Sinne auf das Leben vor, auf Unterordnung, Disziplin und Gehorsam. Das trägt reiche Früchte. Sobald der Mensch im Arbeitsprozess verschluckt wurde, er dann auch noch all das wünscht, was man sich so zu wünschen hat, ist er nur mehr darauf fokussiert, sich und die Seinen durchzubringen. Häuschen, Urlaub, Auto und so weiter. Da hat er keine Zeit, sich über Politik oder Wirtschaft Gedanken zu machen. Das hat seit dem letzten Krieg fabelhaft funktioniert. Doch nun stehen wir vor dem Problem, dass viele Menschen nicht mehr gebraucht werden. Deshalb ist es wichtig, dass der Wert, den ein Mensch für uns hat, ermittelt wird. Zu den Werten zählen vor allem die Jahre, die er arbeitet und uns damit Gewinne beschert. Davon ist abzuziehen, wie viel er an Krankenkosten verursacht. Grob gesprochen. So kommen wir auf 1 bis 4 Millionen Wert. Wohlgemerkt, in unseren Breiten. Unter einer Million ist der Mensch schlicht nicht rentabel und es gelte darauf zu sehen, dass er so schnell wie möglich eliminiert wird. Zum Glück fallen darunter viele Migranten, die man nach durchgeführter Kosten-Nutzen-Analyse bedenkenlos in ihre Heimatländer zurückschicken kann. Wobei anzumerken ist, dass die Kosten-Nutzen-Analyse auch vom Standort des Menschen abhängig ist. So gibt es Länder, in denen der Wert auf 250.000 gesenkt werden kann, weil die Lebenserwartung viel geringer ist und nicht so viele Nichtleistungseinkommen gezahlt werden müssen. oder weil es eigentlich keine Sozial- oder Krankenversicherung gibt. Dorthin können wir die Arbeiten auslagern, die bei uns zu teuer kommen. Bald schon, meine Herren, werden viele Tätigkeiten, die von sogenannten Hilfsarbeitern erledigt werden, von Robotern ausgeführt. Ich denke an alle manuellen Tätigkeiten, die keiner besonderen Einschulung bedürfen. Putzen, pflegen, kochen, Verkehr regeln, später auch vorlesen für und basteln mit den Kleinen. Dann sinkt der Wert derer, deren mentale Kapazitäten nicht weiter reichen, drastisch. Wie werden wir sie los? Nun, nachdem man niemanden einfach eliminieren darf, so notwendig es auch wäre und so unnötig sein Leben auch ist, geht das nur über Generationen. Das heißt, diese Menschen dürfen sich banal gesagt nicht fortpflanzen. Eine Möglichkeit wäre, in den Lebensmitteln, die nur vom Bodensatz der Gesellschaft konsumiert werden, etwas zu implementieren, das die Fertilität verhindert. Oder man zahlt ihnen eine Nicht-Fortpflanzungsprämie, also allen, die sich sterilisieren lassen. Oder wir hetzen die Massen, den Mob auf sie, dann geht es am schnellsten, wenn sie sich gegenseitig aus dem Verkehr ziehen. Das Wichtigste ist, dass die Menschen unterwürfig und gläubig bleiben. Es muss auch noch ein Weg gefunden werden, wie wir mit alten Menschen umgehen können, die tatsächlich nur mehr Kosten verursachen, aber keinen Nutzen mehr bringen. Außer man setzt die öffentliche Krankenversorgung ab einem bestimmten Alter ganz aus. Und wer sich die private leisten kann, bringt auch der Wirtschaft einen Nutzen. Wer nicht, der krepiert und es ist nicht schade. Meine Herren, ich setze auf Ihre Ideen und darauf, dass Sie sich daran machen, diese Botschaft zu verbreiten. Mit Geduld und Vorsicht natürlich, aber je mehr wir werden, desto geringer wird die Hemmschwelle, offen zu sagen, dass es wohl Millionen Menschen auf der Welt gibt, wenn nicht gar Milliarden, die keinen Nutzen bringen, wie Behinderte, Junkies, Obdachlose, psychisch Kranke und letztlich alte Männer. Es war der Moment, da die 6 Studenten aufstanden, ihre Gläser erhoben und mit dem Professor anstießen. Dieser nahm erfreut lächelnd einen Schluck aus seinem Glas, verkrampfte sich und sank tot zu Boden. Die jungen Männer sehen zu, bis sie sicher sind, dass ihr Professor tatsächlich gestorben ist. Quod erat demonstrandum, sagt Xaver Zollstock leise, aber deutlich. Dann verlassen sie den Raum, jeder das Glas, das er benutzte, bei sich tragend. Der Human Resources Ansatz macht die Haltung, dass der Mensch nach seinem Nutzen zu bewerten ist, salonfähig. Es ist ein diffiziler, recht nett anmunternder Anfang, doch er versteckt seine Unmenschlichkeit nur unwesentlich hinter netten Worten. Nutzen? Für wen? Wenn von Nutzen die Rede ist, so schiebt man gerne die Allgemeinheit vor. Der einzelne Mensch muss der Gemeinschaft nutzen, indem er Steuern zahlt, weil er arbeiten geht und sich damit an den öffentlichen Kosten beteiligt. Doch was eigentlich gemeint ist, ist der Nutzen für die Wirtschaft, von der ein paar wenige profitieren und andere so gehalten werden, dass sie gerade so überleben. Ein echter Nutzen für die Gemeinschaft wäre eine Ausgewogenheit zwischen gemeinschaftlichen und persönlichen Interessen. Doch mit gemeinschaftlich ist auch die Beteiligung an Tätigkeiten gemeint, die eine Gemeinschaft, die echt ist, viel besser bewältigen kann, als es staatliche Einrichtungen können. Unbürokratisch und unbeschwert. Die Nachbarin, die sich den Fuß gebrochen hat und nicht einkaufen gehen kann, da mal einfach nachfragen, ob man nicht was mitnehmen soll. Oder das Kind, das ohne Betreuung dasteht, es einfach in eine Gruppe anderer Kinder integrieren. Mitnehmen wäre das Zauberwort. Dann wird es schnell sichtbar, dass die Menschen, die so reich und mächtig sind, eigentlich keinen Nutzen haben. Zumindest nicht für die Gemeinschaft. Die echten Schmarotzer sind jene, die sich aufgrund von Macht und Einfluss außerhalb der Gemeinschaft stellen und es dennoch vermögen, diese zu unterdrücken, wobei sich diese auch unterdrücken lässt. Die Frage ist also nicht richtig gestellt. Eine Besinnung der Gemeinschaft auf sich selbst, auf die Kräfte und Kapazitäten, die sie in sich trägt, wäre ein großer Befreiungsschritt und einer, der zu einer besseren Welt führt. Einer Welt voller Love, Peace and Tofu.